Vielleicht hilft es, darüber nachzudenken, den Populismus als Fieberthermometer für Demokratien zu verstehen. Langfristig lässt sich eine Demokratie nicht gegen die eigene Bevölkerung verteidigen. Wir haben debattiert, dass wenn Hoffnung enttäuscht wird, sie zu Wut und Ärger führt. Mhm. Aber was passiert, wenn Wut und Ärger auch noch enttäuscht werden?
Das ist Machtspiel, der Politikpodcast von NZZ und Brost Stiftung. Jeden Donnerstag debattieren wir, was Deutschland bewegt. Ich bin Sven Preger und mein Gast diese Woche ist der Analyst Julian Müller-Kahler vom Stimson Center in Washington. Und den Sommer wollen wir ein bisschen dafür nutzen, die großen gesellschaftlichen Fragen zu erläutern. Und heute fragen wir, wie populistisch ist Deutschland? Hallo Julian.
Hi.
Julian, Kanzler Friedrich Merz fand das alles gar nicht so dramatisch.
Das war am Freitag nicht schön, aber das ist nun auch keine Krise. Keine Krise der Demokratie, keine Krise der Regierung. Eine Zeitung hat geschrieben, die Demokratie in Deutschland lebt. Ja, unsere Demokratie lebt. Wir haben im ersten Durchgang eine Wahl für drei Richter zum Bundesverfassungsgericht nicht hinbekommen. Zwei hätten wir wählen können, unstreitig. Das ist nicht schön, aber das ist nichts, was uns umwirft.
Der Kanzler bezieht sich hier auf die verschobene Wahl von Richterinnen und Richtern für das Bundesverfassungsgericht. Im Zentrum der Debatte steht Frauke Brosius-Gersdorf. Das ist eine Professorin für öffentliches Recht an der Uni in Potsdam. Nun, das ist so eine knappe Woche später, weiß man ein bisschen besser, was passiert ist. Das war in Teilen offenbar eine Kampagne gegen sie, die dann in Summe eben zur Verschiebung dieser Wahl geführt hat. Wir würden jetzt heute, eine Woche später, gerne in der Debatte einen Schritt weitergehen. Julian, hat der Kanzler recht? Also ist das nicht so schlimm, wenn mal eine Richterin oder Richter erstmal nicht gewählt wird? Oder droht jetzt schon der Untergang der Demokratie?
Nein, der Untergang der Demokratie droht natürlich zunächst nicht. Aber ich glaube, dass der Vertrauensverlust innerhalb der Koalition das große Opfer ist. Die Sozialdemokraten scheinen ja durchaus auch etwas überrascht gewesen zu sein, wie die CDU-Bundestagsfraktion und dann auch darauf reagiert hat. Und ich glaube, normalerweise wird einem sowas im Vorhinein abgeräumt. Und es wurde ja anscheinend auch abgeräumt im Hinblick auf das Gremium, das die Richter dann auch vorschlägt. Und dass dann zu so später Stunde eben keine Mehrheiten im Parlament dafür da sind, ist, glaube ich, das große Opfer dazu, dass gerade jetzt nach nicht mal 100 Tagen der Koalition schon man sich nicht an Absprachen hält. Und ich glaube, dass das große Problem ist. Ob das jetzt da der Schaden der Demokratie nimmt, würde ich jetzt auch nicht so hochhängen.
Du arbeitest beim Stimson Center. Das ist ein unabhängiger Think Tank in den USA. Und du machst unter anderem sowas wie strategische Vorausschau. Du beschäftigst dich auch mit Themen Aufstieg und Gründe für Populismus. Kann man das vergleichen? Also ich denke jetzt über den Supreme Court in den USA nach, wo es ja auch immer wieder um Besetzung geht. Oder ist das nicht vergleichbar, weil die USA dann doch anders ticken?
Es gibt Parallelen auf jeden Fall. Es gibt aber auch große deutliche Unterschiede, würde ich sagen. In Amerika sehen wir eine Politisierung eigentlich aller Institutionen inklusive des Supreme Courts, also des obersten Gerichtshofs, wo ja auch inzwischen Richterbesetzungen immer so politisch sind, dass man auch weiß, zu welchem Richter man gehen sollte, um sich Entscheidung X oder Y entweder absegnen zu lassen oder eben zu kritisieren. Das haben die Demokraten unter der Obama-Regierung gemacht, das haben die Republikaner gemacht während der ersten Amtszeit. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, wenn auch das Rechtssystem politisiert wird. Mhm. In Amerika ist aber der große Unterschied natürlich, dass es eigentlich immer nur auch Interpretationen der Verfassung sind, wohingegen in Deutschland ja festgeschriebenes Recht auch vorhanden ist. Insofern ist da die Politisierung nicht so möglich, wie es in den USA ist. Aber im Kerne geht es natürlich genau um diese Frage, jetzt auch bei der Nominierung der Richter für das Verfassungsgericht. Wie politisch darf das Rechtssystem sein?
Friedrich Merz hat in der ARD noch ein Interview gegeben und hat sich dann auch zu dieser Frage geäußert. Und auch hier sagt er eigentlich so, ganz so schlimm würde er es für Deutschland eben nicht sehen, beziehungsweise hält USA und Deutschland auch eben nicht für vergleichbar.
Ich möchte diese Parallelen nicht gezogen haben, die Sie offensichtlich da im Hinterkopf haben. Richterwahlen?
Warum nicht?
Nein, weil wir sie nicht so einseitig vornehmen, wie ich vermute mal, Sie sprechen auf die Vereinigten Staaten von Amerika an. Das Verfahren bei uns ist anders. Es ist darauf angelegt, breite parlamentarische Mehrheiten im Bundestag oder im Bundesrat zu bekommen. Die 16 Richter am Bundesverfassungsgericht werden zur Hälfte vom Bundestag, zur Hälfte vom Bundesrat gewählt. Es gibt Ersatzwahlverfahren. Wenn sie im Bundestag oder im Bundesrat nicht stattfinden können, dann kann das jeweils andere, der andere Teil unseres Parlaments daran mitwirken. Nochmal, wir werden das in Ruhe besprechen und wir werden versuchen, für die nächste Runde gute Mehrheiten zu bekommen.
Man hört Markus Preiß hier, den Interviewer, kurz im Hintergrund. Du bist jetzt eher darauf eingegangen und hast gesagt, die Verfassung in den USA muss stärker interpretiert werden. Bei uns das Grundgesetz ist ein bisschen mehr ausformuliert. Das ist ja sozusagen, welche Gesetzesgrundlage liegt da. Merz geht jetzt eher auf sowas ein wie Prozedere. Hat er da einen Punkt?
Ich würde ihm in der Analyse zustimmen, dass es quasi nur bedingt vergleichbar ist. Finde aber den Punkt des unterschiedlichen Rechtssystems eigentlich fast wichtiger als den Punkt des Prozederes. In Amerika werden Supreme Court Richter ja auch auf unterschiedliche Art und Weise gewählt. Früher musste man das mit einer 60-Stimmen-Mehrheit im Senat machen. Inzwischen reicht eine einfache Mehrheit, weil man da die Prozedere in den Statuten auch geändert hat. Aber wir sehen in Amerika natürlich eine vollkommene Politisierung des Rechtssystems dahingehend, dass sie dazu instrumentalisiert werden, um auch Politik zu machen. Ja, und in Amerika ist es natürlich lange Zeit so gewesen, dass wenn der Supreme Court oder auch andere Richter weitreichende Entscheidungen treffen, dass das dann als neues Recht gilt. Mhm. Und der Supreme Court, gerade auch mit der Entscheidung zwischen Roe v. Wade, also der Abtreibungsdebatte, die ja hier auch in der deutschen Debatte eine Rolle spielt, hat sich sozusagen eine Entscheidung von früher nochmal angeschaut auf unterschiedliche Weise und neu interpretiert. Und das führt dann natürlich dazu, dass es ein politisch aktiver Supreme Court oder oberster Gerichtshof ist, was meiner Ansicht nach auch das Vertrauen weiterhin dahingehend schädigt.
Aber ist das dann tatsächlich schon, jetzt vielleicht groß ausgedrückt, eine Strategie von Populismus? Du hast jetzt zweimal so sinngemäß gesagt, da wird das Rechtssystem eigentlich politisiert. Ist das schon eine Strategie, wo man merkt, das sollte eigentlich nicht sein, weil dann Populismus der Weg bereitet wird, weil Vertrauen in diese Systeme ja flöten geht?
Naja, ich würde sagen, es ist vor allen Dingen einfach eine Machtstrategie. Jeder politische Akteur versucht natürlich, Macht zu erlangen. Es ist der Code der Politik, Macht zu haben, um gestalten zu können. Insofern ist es jetzt nicht was inhärent Populistisches, diese Machtstrategie zu verfolgen, sondern was Politisches in vielerlei Hinsicht. Und dass sich dann quasi Mehrheiten zu organisieren über verschiedene Wege, ist die Logik der Politik und nicht unbedingt des Populismus.
Verkennt Merz das? Also wenn er so ein bisschen sagt, nein, das ist hier bei uns ganz anders, weil die Logik wendet ja jeder Politiker irgendwie an. Wenn er jetzt so tut, als ob das in Deutschland ganz anders wäre, ist das nicht so ein bisschen, also entweder will er da nicht hingucken oder er will darüber nicht debattieren.
Ja, ich glaube, die politischen Akteure in Berlin sind daran gehalten, das runterzuspielen, weil sie natürlich keinen Koalitionskrach in den ersten 100 Tagen haben wollen.
Das haben sie ja prima hingekriegt.
Absolut. Und ich glaube, Merz, der sich ja auch ein bisschen als Außenkanzler versteht, möchte, dass das eigentlich ein Problem von Jens Spahn und seiner Fraktion ist und nicht unbedingt ein Kanzlerproblem.
Also gut, das ist wiederum auch ein bisschen gelungen, muss man sagen.
Absolut. Und insofern ist das, glaube ich, die Strategie. Du sprichst einen wichtigen Punkt an im Hinblick auf, was populistisch ist und was die Strategie von Populismus ist. Es gibt ja den wunderbaren Satz von Ralf Dahrendorf, der mal gesagt hat, was für den einen Populismus ist, ist für den anderen Demokratie. Im Grunde, wenn wir über Populismus sprechen, müssen wir natürlich erstmal Populismus definieren. Und das ist ein Begriff, der sowohl in der politischen Auseinandersetzung im öffentlichen Raum, aber auch in der Politikwissenschaft oder in der Sozialtheorie wahnsinnig schwierig zu fassen ist. Ja, es gibt ungefähr drei Ansätze. Es gibt die gängigste, ist so Kas Mudde, der das vorangetrieben hat, dass man Populismus als dünne Ideologie bezeichnet, der immer mit sogenannten Host Ideologies kombiniert werden muss, um sich inhaltlich zu füllen. Also
nochmal ein Beispiel.
Deswegen sprechen wir von Links-Rechts-Populismus, Wirtschaftspopulismus, Kulturpopulismus. Dann gibt es Leute, die sagen, naja, wenn es inhaltlich leer ist, dann ist das vielleicht nicht die richtige analytische Herangehensweise und sagen, vielleicht müssen wir von einer Organisationsform sprechen, wo eine charismatische Führungsfigur außerhalb des existierenden politischen Spektrums oder parteipolitischen Spektrums unorganisierte Gefolgsleute hinter sich vereinigt. Also zum Beispiel Macron mit seinem En Marche Obama, der auch außerhalb der Demokratischen Partei 2008 Wahlkampf gemacht hat. Und dann finde ich eigentlich die überzeugendste Herangehensweise oder analytische Herangehensweise eigentlich zu sagen, naja, im Grunde ist es eine politische Strategie, eine rhetorische Strategie, dass Populismus immer auch ein inhärenter Teil der politischen Logik ist und jeder Politiker zu einem gewissen Grad auch Populist ist, weil es am Ende immer um sozusagen Abstraktion von Komplexität geht. Mhm. Das heißt, dass der politische Diskurs ja nie in Detail so geführt werden kann, dass er alle Probleme abdeckt, sondern dass es immer auch um Abstraktion dieser Problematiken, dieser Themen gehen muss. Insofern Ernesto Laclau, argentinischer Sozialtheoretiker, inzwischen verstorben, ist so der Führende in dem Bereich, der argumentiert, naja, wenn das Vertrauen in die Problemlösungskompetenz von demokratischen Institutionen entweder nicht mehr vorhanden ist oder massiv Schaden genommen hat, kommt es zu sogenannten populistischen Momenten, wo die populistische Rhetorik innerhalb des politischen Systems, innerhalb der politischen Logik zunimmt.
Okay, dann lass uns mal sortieren. Also es gibt verschiedene Ansätze. Ein paar von diesen Dingen erkennen wir ja auch wieder. Charismatische Personen, die erstmal funktionieren, weil sie als Person funktionieren. Egal, was dahinter steht. Also und das kommt dann dazu sozusagen. Also Obama hat vielleicht auch funktioniert auf eine Art und Weise, weil man den als Typen gut fand oder irgendwie sowas. Und dann guckt man, ja gut, für die Inhalte steht der, ich wähle den vielleicht sogar trotzdem, obwohl ich nicht der Meinung bin. Also sowas ist ein Element. Das Zweite, was du gesagt hast, korrigier oder ergänz, wenn das falsch ist, ist sowas von, es braucht vielleicht manchmal eine Andockung an etwas. Also ne, das ist linkspopulistisch, weil es irgendwie ein Inhalt ist. So, jetzt sagst du aber, das gängigste oder hilfreichste Modell ist zu sagen, es ist wie ein fester Bestandteil. Also es geht gar nicht ohne. Aber was ist dann das Wesen von Populismus? Ist das Wesen von Populismus diese, das, was du zuletzt gesagt hast, Abstraktion?
Also die Kritik, die du ansprichst, wenn das ist das genau das, was sich Ernesto Laclau auch immer in seiner Analyse gefallen lassen muss. Wenn alles populistisch ist, ist gar nichts populistisch. Mhm. Vielleicht hilft es, darüber nachzudenken, den Populismus als Fieberthermometer für Demokratien zu verstehen. Demokratien leben natürlich vom Vertrauen der Bevölkerung in demokratische Institutionen. Das ist das Bindeglied jeder Demokratie, dass die Menschen davon ausgehen, dass die politischen Entscheidungsträger, denen, die sie legitimieren, um Macht auszuüben, Vertrauen haben, diese nachhaltig einzusetzen, zum Wohle derjenigen, die sie gewählt haben. Wenn das nicht mehr vorhanden ist, wenn das Schaden genommen hat, steigt sozusagen die politische Rhetorik im Hinblick auf Populismus. Das heißt, was wir sehen, ist, dass eine Frustration innerhalb der Gesellschaft da ist, die durch populistische Akteure genutzt wird, um diese negative Energie in politische Energie umzuwandeln. Mein Beispiel, und das passt eigentlich sehr gut, weil ich finde, dass in vielerlei Hinsicht, wenn man diese Populismuskategorie denkt, Trump eigentlich fast eine Konsequenz von Obama ist und keine Disruption.
Das
musst
du erläutern.
Muss ich erläutern, absolut. Obamas Wahlkampfslogan war Change we can believe in.
Yes, also we
Veränderung,
can.
Yes, we can. Veränderung, an die wir glauben können. Sein Wahlkampf 2008, und das sagt nicht ich, sondern das sagt sein ehemaliger Redenschreiber Ben Rhodes, gleicht dem Wahlkampf von Donald Trump 2016 gegen Hillary Clinton. Also, Washington is broken, politicians can't be trusted, needs an outsider to fix it. Washington ist kaputt, wir brauchen Politiker, die Veränderung herbeiführen.
Und ein von außen, der nicht dazu gehört.
Genau, Obama war der politische Außenseiter. Donald Trump war auf jeden Fall der politische Außenseiter. Das heißt, wenn die Leute jetzt verschiedene Frustrationen haben, sozioökonomische, sicherheitspolitische, dergleichen, können sie sich mit diesem Change we can believe in, das eigentlich inhaltlich leer ist. Ich frage 10 verschiedene Leute, was Veränderung bedeutet und kriege 11 verschiedene Antworten. Kann ich mich damit solidarisieren, weil das einzige verbindende Element die politische Frustration ist und das zur Verantwortung ziehen der existierenden Eliten. Und das ist das verbindende Element.
Also einfach
Element.
Ein Dagegen. Ich bin dagegen, genau. Und vielleicht ein etwas groß ausgedrückt, ein Heilsversprechen. Ich bringe dir den Wandel. So, das sind so Elemente, die es dann braucht, um ein System vielleicht ein bisschen zu instabilisieren oder auch Menschen dazu zu bringen, mich zu wählen.
Absolut, deswegen ein inhärenter Teil der politischen Logik. Obamas Populismus war positiv besetzt. Veränderung im Hinblick, wir können es gemeinsam schaffen. Trumps Populismus ist destruktiv. Aber um in dieser Metapher auch zu bleiben, nehmen wir ein Haus, ja, das kaputt ist. Und wir einen besten Architekten holen, um das Haus wieder aufzubauen. Und selbst er bekommt es nicht hin. Die Hoffnung auf Veränderung, die Hoffnung auf Renovierung des Hauses wird enttäuscht. Was ist die einzige Alternative, die bleibt? Ist der Abriss. Und Donald Trump ist der Abriss, ist die negative Form des Populismus. Und es sind ja genau auch die Bundesstaaten gewesen, die erst Obama gewählt haben, also Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Ohio, die dann zu den Republikanern übergewandert sind und Donald Trump sowohl 2016 als auch 2024 die
Wiederwahl. Es sind aber auch ein paar Swing States, wo immer mal wieder auch der Wandel zwischen Demokraten und Republikanern in den USA ja drin ist. Aber
ja, aber das sind, aber früher hat man diese Staaten als sogenannte Blue Wall States bezeichnet, weil die lange und gerade Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, das waren Gewerkschaftler, die da seit Jahrzehnten Demokraten wählen und die sind inzwischen zu Swing States geworden, weil Donald Trump die Republikanische Partei massiv nachhaltig verändert hat. Früher waren das keine Swing States.
Aber würdest du dann sagen, ich versuche nochmal so klar zu kriegen, Populismus ist dann Doppelpunkt. Also ich verstehe gewisse Strategien. Es braucht ein Heilsversprechen, es braucht ein Versprechen auf Veränderung. Es hilft, wenn jemand nicht Teil des Systems bereits ist, weil man dem vielleicht die Charakteristik zuschreibt, diese Person kann besser Veränderung herbeiführen. Aber ist dann Populismus all das? Also Populismus ist Doppelpunkt, wenn eine charismatische Person, die ein Heilsversprechen mitbringt, aber dann nicht delivert? Oder wie würdest du es definieren? Weil kann ja auch trotzdem zu was Gutem führen. Also wann ist es Populismus und wann ist es normale Politik? Sowas versuche ich gerade nochmal.
Also ich würde mich davon verabschieden, Populismus als negativen Begriff zu definieren.
Weil er schon negativ, wenn wir ihn benutzen, ist er häufig negativ gemeint.
Leider. Ja, Populismus kann ja auch ein unglaubliches Korrektiv sein. Populismus kommt ja vom Lateinischen her, Populus des Volk. Insofern ist er eigentlich quasi ein Teil der demokratischen, ein Teil der politischen Logik. Und wenn wir es eben schaffen würden, uns von der negativen Konnotation zu verabschieden, wäre eine ganz andere analytische Fähigkeit. Alessio Laclau, der argentinische politische Theoretiker, den ich vorhin angesprochen habe, würde sagen, dass der Grad des Populismus davon abhängt, wie groß die Komplexitätsreduktion ist. Mhm. Also er sagt, es gibt sozusagen leere Signifikanten, Make America Great Again, Change, We Can Believe In, sind leere Signifikanten, in denen sich verschiedene Frustrationen widerspiegeln können und einen thematischen Überhang schaffen über Themenfelder. Und je größer dieser, er nennt es Equivalent Chains, ist, desto populistischer ist die Rhetorik. Mhm. Das wäre die sozusagen polittheoretische Analyse.
Aber was heißt denn das dann für so ein Land wie Deutschland? Also wo stehen wir denn dann auf der Populismus-Skala? Wenn ich dich richtig verstehe, kann man ja sagen, es gibt ein gesundes Maß an Populismus und wie immer ist eine Frage des Maßes, es gibt ein zu viel. Sind wir dann schon an einem zu viel angekommen, weil wir eigentlich sagen, wir haben eine hohe Komplexitätsreduktion, also wir gucken gar nicht mehr so sehr aufs Detail, der Umgangston ist sehr rau, es wird ganz schnell die gegen wir gespielt. Sind wir da nicht dann schon in einem, ich weiß, ich will es nicht übertreiben, aber in irgendeinem orangenen Bereich?
Also ich finde, in Deutschland sind wir noch nicht wirklich in einem orangenen Bereich, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, also die Brexit-Kampagne in Großbritannien, der Erfolg von dem Front National in Frankreich, die Wahl und Wiederwahl von Donald Trump. In den USA, da sind die populistischen Elemente innerhalb der Demokratie durchaus signifikanter als noch in Deutschland. Aber im Grunde genommen ist es die Frage nach dem Vertrauenszuwachs und Vertrauensgewinn innerhalb auch einer Gesellschaft. Barry Eichengreen, Professor aus Berkeley, hat es auch empirisch belegt. Er hat gesagt, die größte Koalition, er hat gezeigt, die größte Korrelation ist, wenn man Leute fragt, ob sie Vertrauen in die Problemlösungskompetenz von demokratischen Institutionen haben. Wenn die Antwort Nein ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie für populistische Parteien stimmen, über 90%. Mhm. Das heißt, die Frage sollte eigentlich nicht so sehr sein, was ist Populismus, wer ist populistisch, sondern die Frage sollte sein,
wie viel Vertrauen ist da?
Genau. Und warum haben die Leute das Vertrauen in das System verloren? Und dahingehend wäre eine Debatte eine ganz andere, weil es dann um die Problemlösung gehen würde und nicht so sehr um den Vorwurf des Populismus und das in die Ecke stellen von populistischen Akteuren.
Das heißt, du würdest auch gar nicht sagen, das Ziel von Populismus ist ein Zerstören des Systems, sondern du würdest sagen, das ist gar nicht zielgerichtet. Es ist Bestandteil des Systems, aber welches Ziel dahinter steckt, ist sozusagen erstmal nicht wichtig, sondern die zentrale Kategorie ist die Frage, vertrauen Menschen dem System ja oder nein oder wie viel vertrauen sie?
Genau, es muss nicht zwangsläufig destruktiv sein. Populistisch kann auch was Konstruktives sein.
Ja, aber das heißt, wenn man destruktiv agieren würde und dafür versuchen würde zu erkennen, was sind denn Anzeichen, dann muss ich eigentlich gucken, wo gibt es Strategien oder Vorgänge, die Vertrauen ins bestehende politische System zerstören. Was sind denn dann Anzeichen? Also worauf muss ich achten? Ich denke jetzt zum Beispiel nochmal an die verschobene Wahl. Offenbar gab es dahinter eine Anteilkampagne. Es gab große E-Mail-Aktionen. Das war geplant. Das war offensichtlich auch darauf angelegt, dass die Richterin diskreditiert werden sollte. Das zerstört ja Vertrauen. Dann ist das ein destruktives, populistisches Element.
Ja, es ist die Frage nach Symptom und Ursache. Also ich würde Populismus eher als Symptom gesellschaftlicher Eskalationsprozesse beschreiben, denn als Ursache eben jener, aber es ist natürlich immer die Frage der Henne-Ei-Geschichte. Also natürlich lebt dann der Populismus auch von Vertrauensverlust, den er selber herbeiführt. Das ist gar keine Frage. Und das ist vielleicht auch so mein Kernargument in der Hinsicht, dass man die politische Fläche den populistischen Akteuren quasi überlassen hat und die Systemkritik den populistischen Akteuren überlassen hat und das dann wiederum auch zum Vertrauensverlust führt. Ja, gibt ein tolles Buch von einem britischen Journalisten, heißt The Unaccountability Machine. Da geht es darum, dass wir seit Jahren oder fast Jahrzehnten Verantwortung immer auch auf das System abwälzen. Also geht es um Verrechtlichung, es geht darum, dass zum Beispiel während der Finanzkrise ja quasi niemand individuell auch zur Rechenschaft gezogen wurde. Und das dann dazu führt, dass das Vertrauen nicht nur in die Eliten oder in Individuen sinkt, sondern in das gesamte System. Und wir wundern uns, warum der Populismus des 21. Jahrhunderts gerade in der westlichen Welt sich gegen das System richtet und nicht gegen, wie es in der Vergangenheit der Fall war, gegen die existierenden Eliten des Systems. Mhm. Und das finde ich einen super interessanten Gedankengang, weil es muss natürlich dann darum gehen, um Vertrauen zurückzugewinnen. Und es ist wie in Beziehungen. Vertrauen ist einfach verspielt und sehr hart wiederzubekommen. Aber die Debatte müsste dann dadurch beginnen, dass man quasi Fehler auch zugibt, dass man den Leuten zuhört und nicht nur Verachtung für ihre politische Frustration übrig hat. Und dann beginnt die Debatte um den Wiederaufbau. Dann beginnt die Debatte um, was können wir besser machen? Aber da sind wir leider noch nicht.
Genau, das wollte ich gerade nochmal eben sagen. Ist nicht das Resultat, was wir jetzt gerade zum Beispiel auch spüren, eher, dass Menschen sich zurückziehen? Also ich denke gerade an, was sind gerade die Folgen, die wir gesellschaftlich sehen? Also Stichwort, möglicherweise gibt es eine schweigende Mehrheit, die aber gar keinen Bock mehr darauf hat. Also ich denke auch an sowas wie, also vielleicht muss Frauke Borsius-Gersdorf jetzt auch für sich ganz ernsthaft überlegen. Sie hat das, wir zeichnen unser Gespräch jetzt hier am Mittwoch auf und sie war gestern Abend bei Lanz, also am Dienstag, da hat sie sinngemäß auch gesagt, es gibt einen Punkt, an dem sie auch überlegt, ihre Kandidatur zurückzuziehen, wobei sie, wenn ich das gerade richtig im Kopf hat, sehr stark damit argumentiert hat, dass das Bundesverfassungsgericht keinen Schaden nehmen soll als Institution. Und trotzdem, auf einer rein menschlichen Ebene, könnte ich die total verstehen, wenn die jetzt sagt, das gebe ich mir nicht mehr. Und dann hat aber möglicherweise der negative Populismus genau das erreicht, was er erreichen wollte, dass eine hochqualifizierte Frau sich für so ein solches Amt nicht mehr zur Verfügung stellt. Also die Leute ziehen sich ins Private zurück, das ist mein Punkt hier.
Absolut, ich bewundere jeden, der heutzutage in die Politik geht. Schau dir die Anfeindungen innerhalb sozialer Medien an, schau dir den Fokus aufs Privatleben an. Also
was machen wir damit? Also Stichwort Lösung, wir müssen es doch hinkriegen, dass gute, qualifizierte Leute diese Ämter trotzdem machen wollen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass die adäquat bezahlt sind und so weiter. Das muss damit einhergehen, sondern dass du nicht in der Öffentlichkeit zerfleischt wirst, Morddrohungen bekommst. Die hat gestern bei Lanz erzählt, dass sie ihr Personal und von ihrem Lehrstuhl ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Hause schicken musste, weil man nicht genau wusste, was ist da jetzt los. Das darf doch nicht die Konsequenz sein.
Nein, darf es auch nicht. Und das passt wieder perfekt zu dem Thema, was du vorhin angesprochen hast. Und der Konsequenz, dass der Populismus heutzutage quasi mindestens genauso Symptom als Ursache ist. Also wir sehen wahnsinnige soziale und gesellschaftliche Eskalationsprozesse, die Demokratie in ihren Grundfesten erschüttert. Wenn man den Blick in die USA wirft, es werden Politiker ermordet, es kommt zu Angriffen auf Politiker. Und insofern, das ist natürlich das Todesurteil eines jeden demokratischen Diskurses, wenn Gewalt eingesetzt wird, wenn es zu Verrohung auch des politischen Diskurses kommt. Und langfristig lässt sich eine Demokratie nicht gegen die eigene Bevölkerung verteidigen, wenn wir es sozusagen uns dem annähern, dass wir sagen, der Populismus ist das Fieberthermometer, dann würde ich absolut sagen, dass westliche Demokratien aktuell Fieber haben.
Und was tun wir jetzt?
Ich glaube, es muss eine ehrliche Auseinandersetzung und Debatte darüber geben, was schief läuft, was besser gemacht werden kann. Ich glaube, dass wir uns im Westen oder in westlichen Demokratien lange Zeit darauf fokussiert haben, dass wir ein System legitimieren über Wahlen, also dass wir alle 4, 5, 6 Jahre wählen und dadurch Input Legitimacy, wie man im Englischen sagen würde, also dadurch legitimieren, dass wir wählen. Aber vielleicht sogar viel, viel wichtiger ist die Output Legitimacy. Also es schafft es ein System, den Leuten, die Teil des Systems sind, bessere Leben zu ermöglichen. Der Blick in die USA ist, finde ich, ein wunderbares Beispiel. Vor 70, 80 Jahren war die Wahrscheinlichkeit, den amerikanischen Traum zu leben, definiert, als ich bin ökonomisch besser gestellt als meine Eltern, lag bei über 90%. Vor 50 oder 40 Jahren lag sie noch bei über 75-70%. Inzwischen ist sie bei unter 50%. Das heißt, es ist wahrscheinlicher, ökonomisch schlechter gestellt zu sein als die eigenen Eltern. Was macht das mit einem System, wo der wirtschaftliche Aufstieg bedingt durch harte Arbeit Teil des Selbstverständnisses
ist? Ja.
Natürlich, im Grunde genommen ist es dann eigentlich doch nur eine logische Konsequenz, dass das System sich gegen sich selbst wendet. Ja, auch in Deutschland, die Debatten, die geführt werden, es ist eine totale Ideologisierung der Debatte. Die ganze Migrationsdebatte, da ist überhaupt nicht mehr möglich, offen drüber zu reden, ohne in die eine oder andere Ecke abgestellt zu werden. Nur, wenn wir diese Debatten nicht mehr führen, ist auch die Problemlösung nicht mehr möglich. Und dann überlassen wir diese Themen destruktiven Kräften, populistischen Kräften, die ja auch nicht überhaupt an der Problemlösung interessiert sind, sondern davon leben, politische Brandstifter zu sein, die davon profitieren, dass es Probleme gibt. Nur wenn das nicht gelingt, dann ist es ein Vorspiel, was wir gerade erleben.
Wir reden jetzt aber über die langen Linien. Es ist vor sehr vielen Jahren bereits angefangen worden, etwas zu versäumen. Weißt du, was ich meine? Also so Vertrauen ist lange jetzt zerstört worden. Wie bauen wir es wieder auf? Also den Diskurs schaffen, darüber offen reden. Aber dann muss man ja schon sagen, dass das, was letzte Woche Freitag auch im Bundestag passiert ist, eben nicht gut ist. Also weil es auch eine Öffnung darstellt, zu sagen, da können populistische Kräfte auch reingehen und sagen, seht ihr, die Parteien kriegen das wieder nicht hin und so weiter und so fort. Dann muss sowas ja vermieden werden. Also es ist ja nur das Minimum vom politischen Handwerk, über das wir da jetzt reden.
Minimum vom politischen Handwerk, das du ansprichst, ist die eine Sache, die großen Trendlinien die andere. Ich glaube absolut, dass unser gesamtes Wirtschaftssystem, unser gesamtes politisches System vor massiven Herausforderungen steht. Wenn man sich mal anschaut, wie ökonomische Transformationen auf Gesellschaft wirken. Es gibt ein tolles Buch von Karl Polanyi, Great Transformation, wo er den Aufstieg des Faschismus eigentlich als Versuch der politischen Einigung von einer entkoppelten Wirtschaft, also er begründet es damals mit der Transformation von einer Agrarwirtschaft hin zu einer produzierenden Ökonomie in Manchester-Kapitalismus. Und er sagt, dass der Grund, warum das in Amerika nicht stattgefunden hat, die Einbindung der Wirtschaft ins Politische über Sozialreformen stattgefunden hat. Der Grund, warum ich das anspreche, ist, weil wir, glaube ich, aktuell die Konsequenzen der nächsten ökonomischen Transformation sehen, die sowohl hin zum Servicebereich gegangen ist, aber auch zu einer automatisierten Gesellschaft. Und das heißt, die Möglichkeiten, Gesellschaft zu organisieren, sind ganz andere geworden als noch in einer produzierenden Ökonomie, wo wir Einkommen besteuern, zum Beispiel, weil wirtschaftliches Wachstum und wirtschaftliche Wertgeneration immer mit Arbeit verbunden war. Wenn man sich in Amerika den Service-Sektor anschaut, den Donald Trump ja gerne auch immer außen vor lässt, weil er sich immer auf das produzierende Gewerbe fokussiert in seinen Handelsbilanzen und dergleichen, haben wir natürlich auf der einen Seite über die Finanzindustrie wahnsinnige Wertgeneration, viele Millionäre geschaffen worden, aber auf der anderen Seite die Gig-Economy, wo weder gewerkschaftlich organisiert ist, wo ein totales Abhängigkeitsverhältnis herrscht, mal bildlich gesprochen, der Uber-Driver, der am Morgen krank ist, gibt es 100 andere Uber-Driver, die fahren und er liegt krank im Bett. Und das führt natürlich zu gesellschaftlichen Veränderungen.
Ja, und auch massiv zu der Schere, die man dann immer wieder betont oder spürt, weil genau das auseinandergeht.
Und zu der Tatsache, dass es wahrscheinlicher ist, ökonomisch schlechter gestellt zu sein als die eigenen Eltern.
Ja.
Und ich würde mir wünschen, dass die Debatten darüber geführt werden, dass wir neue Lösungsansätze für neue Probleme finden und nicht versuchen, im alten System zu denken. Weil das System, und da würde ich sagen, man muss sich mit der Kritik der Populisten solidarisieren, funktioniert eben nicht mehr für die neue Welt. Nur wenn man dann immer auch Teil des Establishments ist und als Systemverteidiger auftritt, hat man natürlich keine Legitimität mehr, über die Zukunft zu sprechen. Und das ist der Punkt.
Weil man Teil des Problems und nicht Teil der Lösung ist.
Vollkommen richtig. Und das ist meiner Ansicht nach das große Problem heutzutage, aber auch die große Chance, quasi die Debatte dahingehend zu lenken, wie schaut die Rekonstruktion aus? Wie schaut ein neues Deutschland aus? Wie schaut ein neuer Westen aus? Wie schaut ein neues gesellschaftliches Modell aus in einer Zeit, wo die Ökonomie massiv im Wandel ist? Und wenn man es schafft, diese Debatte dahingehend zu führen, dann würde man auch die Populisten sozusagen schlagen können in der Hinsicht, weil es ihnen nur um Dekonstruktion geht. Ihnen geht es nicht um Wiederaufbau.
Aber würdest du zum Beispiel sagen, ich debattiere das hier regelmäßig mit meinem Kollegen Benedikt Neff, der unser Auslandressort leitet, AfD zum Beispiel mit in die Verantwortung nehmen, ja oder nein? Das haben wir jetzt haben wir beide schon x-mal debattiert. Ich bin eher auf der Seite, dass ich sage, ja, mit der deutschen Erfahrung, wir wissen, wie das ist. Eine Partei, eine populistische, eine extreme Partei kommt an die Macht aus dem Parlament heraus und dann passiert etwas, also die klassische Faschismuserfahrung, die wir haben. Und er mit dem Schweizer Hintergrund sagt natürlich, ihr müsst diese Kräfte integrieren, weil die sich im Zweifelsfall auch ein Stück selbst entlarven und dadurch aber auch, wenn du sie integrierst, natürlich gemäßigt werden. Also was heißt das jetzt ganz konkret in Deutschland für einen Umgang mit der AfD?
Deutschland ist ein absoluter Sonderfall, das hast
immer
du gerade angesprochen. In vielerlei Hinsicht zeigt sich natürlich auch in anderen Ländern, was passiert, wenn Populisten an der Macht sind. Um vielleicht mal das Beispiel USA, was man davon lernen kann, herbeizuführen oder herbeizuziehen. In Amerika hat es Donald Trump geschafft, obwohl er Präsident war, 2016 bis 2021, nach wie vor politischer Außenseiter zu sein. Weil die Demokraten ihr gesamtes politisches Kapital darauf fokussiert haben, ihn zu unterminieren oder ihn als Außenseiter dastehen zu lassen. Das heißt, viel sinnvoller wäre natürlich gewesen, ihm Gesetzespakete vorzulegen, zu sagen, okay, du möchtest dich um die amerikanische Mittelschicht kümmern.
Dann mach mal.
Hier ist Gesetz X, Y, Z. Unterschreib das doch. Hm. Und wenn du es nicht unterschreibst, dann können wir dich als Papiertiger oder was weiß ich entlarven. Hat nie stattgefunden. Es waren Russland-Untersuchungen, Impeachment-Verfahren und dergleichen. Das heißt, die Identität der demokratischen Parteien in den letzten 8 Jahren war eine Anti-Trump-Haltung in vielerlei Hinsicht.
Was natürlich auch wieder populistisch ist, weil du auch nur dagegen bist und nicht sagst, komm, wir machen konstruktiv was.
Ist konkreter, weil es natürlich auf eine Person bezogen ist. Also der Grad des Populismus wäre etwas geringer, aber es ist mit Sicherheit eine populistische Rhetorik. Nur wenn die scheitert, die Strategie, die aktuell gefahren wird, funktioniert offenbar nicht. Das heißt, wir müssen uns eine neue Strategie überlegen. Wie gesagt, der Fall in Deutschland ist ein bisschen anders.
Wo man da sagen muss, die AfD sollte jetzt über die letzten Jahre, es ist sehr stark versucht worden, sie immer wieder auszugrenzen. Wenn man jetzt sagt, Strategiewechsel, wäre das ein Argument zu sagen, dann hol sie mal in die Verantwortung. Was nicht heißen soll, dass das meine persönliche Präferenz ist, aber wenn man das Argument zu Ende denkt, könnte es eine Überlegung sein.
Ich finde, die Debatte ist sehr, sehr schwierig aufgrund, was du angesprochen hast, den deutschen Sonderweg und die eigene Geschichte des Landes. Ich würde auch sagen, es ist noch nicht an dem Punkt, wo man darüber effektiv reden muss, sondern es wäre viel nachhaltiger, bereits in der politischen Auseinandersetzung sich anders mit ihnen zu streiten. Quasi ihnen in Kritikpunkten Recht zu geben, zu sagen, okay, wir müssen das Migrationssystem in Deutschland reformieren. Wir brauchen da nachhaltigere Lösungen, um dann sie zu entlarven im Hinblick, dass sie keine Lösungen für diese Probleme haben. Das heißt, wir sind zum Glück noch nicht an dem Punkt, wo diese von dir angesprochene Thematik relevant wird.
Vielleicht nicht in Regierungsverantwortung auf Bundesebene, aber das würde ja heißen, in dem Moment, wo die AfD mitstimmt für vernünftige politische Lösungen, müsste man als Partei hergehen und sagen, ob die mitstimmen oder nicht, ist uns egal, wenn das eine gute Sachorientierung ist. Und das ist ja die Frage der Brandmauer zum Beispiel in Deutschland. Das wäre dann schon auch nochmal eine andere Strategie. Wenn das vernünftig ist, stimmen wir zusammen. Wenn das mit den Stimmen der AfD passiert, soll uns das egal sein. Uns ist die Sachpolitik wichtig.
Würde ich so unterschreiben, ja.
Ja. Hast du das Gefühl, du hast vorhin so gesagt, so Temperatur. Jetzt haben wir ja in Europa und in der Welt verschiedene Systeme, die im Populismus mehr oder weniger weit fortgeschritten in den destruktiven Bereich sind. Also ich denke an sowas wie, das politische System in Ungarn jetzt nochmal neu aufzustellen, ist vielleicht ein Stück komplizierter, als jetzt in Deutschland noch zu gucken, wie kriegen wir das in vernünftige Bahnen gelenkt. Also wie gehen wir mit diesen verschiedenen Stadien um Demokratie wieder mehr nach vorne zu bringen, zu schützen? Oder muss man auch sagen, ey, sorry, so ist es eben. Die Demokratie hatte ihre Zeit, hat nicht funktioniert. Sehr ja, hart natürlich.
Ist hart formuliert. Ich weiß aber, was du meinst. Im Grunde genommen geht es darum, dass man quasi sich überlegt, was, also ich würde auch, ich meine, was wir haben, ist natürlich, wir haben illiberale Demokratien. Das heißt, das sind da auch demokratisch legitimierte Machthaber, die illiberale Politik verfolgen. Das heißt, es geht eher um das liberale Element der Demokratie, anstatt um die Demokratie an sich. Ja, eine Demokratie kann sich quasi auch selbst abschaffen. Ich glaube aber, dass man in vielerlei Hinsicht das Augenmerk darauf legen sollte, dass die Menschen eigentlich immer auch ein ganz gutes Gefühl dafür haben, ob ein System funktioniert oder nicht. Und ich glaube, die Auseinandersetzung zwischen Demokratien und Autokratien bewegt sich natürlich genau in diesem Spannungsfeld, auch international, nicht nur national. Nämlich, ob das System, in dem wir leben, die liberalen Demokratien des Westens, das vielversprechende Erfolgsmodell sind oder eben nicht mehr. Und ich glaube, da die Finanzkrise, anderweitige Tendenzen und Stimmungen haben natürlich dazu geführt, dass viele Entwicklungsländer und der globale Süden sich die verschiedenen Systeme anschaut, das chinesische Modell sieht und sich überlegt, naja, vielleicht ist das das richtige Modell, um wirtschaftliches Wachstum,
ja, um Wohlstand. Ja, die haben auch viele Menschen aus dem Hunger rausgeführt und den Leuten geht's besser. Und das mag mir als politisches System auf einer theoretischen Ebene nicht gefallen. Aber wenn viele Menschen auf ihr Individualleben gucken, wird das okay sein. Also ich will es jetzt nicht pauschalisieren, aber du weißt, was ich meine.
Ja, genau. Und das ist die große Herausforderung der heutigen Zeit, dass natürlich immer nur die Warnung vor Populisten, aber auch die Warnung vor Autokratien nicht wirklich verfängt, solange wir nicht in der Lage sind, vor unserer eigenen Haustüre zu kehren. Das heißt, um Systemresilienz, um Demokratieresilienz zu gewährleisten, muss es first and foremost darum gehen, das Gute des Systems darzustellen, das zu zeigen und zu argumentieren oder argumentieren zu können, dass es eben das
und
beste
deliveren.
System ist.
Also es muss dann eben auch das System
genau.
muss liefern.
Muss es liefern, absolut. Und das ist der zentrale Punkt. Und ich glaube, dass das einfach die entscheidende Frage der nächsten Jahre sein wird. Natürlich hat ein System wie das chinesische oder andere Systeme eine totale, ja eigentlich einen Reiz im Hinblick auf, wie mit Krisen umgegangen wird. Nur, ich würde nach wie vor argumentieren, dass Demokratien nachhaltiger sind, weil sie Kurskorrekturen ermöglichen. Das heißt, es ist immer auch eine Neuerfindung der Demokratie, es ist eine Neuerfindung von Gesellschaft, die in der Demokratie viel einfacher möglich ist als in autoritären Systemen. Nur, wir müssen es eben machen.
Hast du, wenn man mal so guckt, wir versuchen das ja so ein bisschen auf Deutschland auch zu übertragen, was müssten wir in Deutschland konkret tun, um dem vorzubeugen? Also lösungsorientierter debattieren, es darf nicht um eigenen Machterhalt gehen, ich muss meinen Schritt zurücktreten und die Sache in den Mittelpunkt stellen, auch wenn es mir selbst als Person vielleicht nicht so passt, andere Debattenräume schaffen. Also kriegt man das noch eine Spur? Ich überlege so, was sind so konkretere Sachen, um das von der abstrakten Ebene, die viele Menschen sehr schnell nachvollziehen können, aber dann denkt man sich auch so, ja, neue Diskursräume schaffen und die Debatte anders führen, das hört sich auch immer tippitoppi an. Und dann fragt man sich, was heißt denn das konkret? Also gibt es da Ansatzpunkte vielleicht auch, wo man weiß, wenn man das macht, das hilft und das lässt sich auch auf Deutschland anwenden?
Ich tue dir jetzt den Gefallen, nicht mit Bürokratisierungsdebatten hier
einzuladen. Digitalisierung
wahrscheinlich jeder Podcast-Gast in der Woche
und Debatten
kommt
auf Augenhöhe wäre auch gut.
Insofern werde ich das auslassen. Ich glaube, dass es damit beginnt, Verantwortung für gemachte Fehler zu übernehmen.
Accountability würdet ihr in den USA sagen.
Accountability, absolut. Dass man eine offene Debatte darüber führt, was schiefgelaufen ist. Dass eine andere Art von Politikverständnis eingeführt wird in vielerlei Hinsicht. Oftmals ist es so, dass Politiker keine Verantwortung übernehmen möchten oder keine Fehler zugeben möchten, weil das der politische Selbstmord ist. Glaube ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ich glaube, dass politische Akteure, die sich hinstellen und sagen, ich wusste es damals ja auch nicht und habe deswegen Entscheidung X oder Y getroffen, eigentlich viel glaubwürdiger sind als die Leute, die immer so tun, als ob sie alles...
Wahrscheinlich eine Frage der Häufigkeit.
Gut, ein Politiker, der immer falsch liegt, ist wahrscheinlich nicht der Idealtypus des Politikers, aber trotzdem, da beginnt der Vertrauensgewinn, das Zurückgewinnen des Vertrauens. Und ich sehe diese Verrechtlichung von Politik sehr, sehr kritisch. Dass man quasi politische Debatten in rechtliche Kontexte packt. Das heißt, das kommt wieder auf den Punkt, den ich vorhin versucht habe anzusprechen, nämlich, dass wir Verantwortung auf das System abwälzen, auf das Rechtssystem und uns dann wundern, dass der Populismus gegen das Rechtssystem geht und nicht mehr gegen die individuellen Akteure innerhalb des Systems. Also das heißt, es müsste eigentlich viel mehr politisch diskutiert werden, was wir wie wollen. Und dann kann man auch sagen, okay, das ist quasi ein politischer Diskurs der Gesellschaft definiert und nicht immer alles nur aufs Rechtssystem oder auf Verrechtlichung von Politik abschieben. Also zum Beispiel die Schuldenbremse ist so ein wunderbares Beispiel, dass man das in die Verfassung geschrieben hat. Muss man überlegen, das ist eine politische Debatte. Und das zerstört den politischen Diskurs, der aber nach wie vor brodelt und dann in anderen Formen zutage tritt, nämlich genau in diesen populistischen Akteuren, über die wir heute gesprochen haben.
Jetzt brauchst du ja, pass auf, jetzt werde ich zum Ende ein bisschen, musst du dich weit aus dem Fenster lehnen. Jetzt brauchst du für sowas ja glaubwürdige, handelnde Personen. So, wer macht denn das in Deutschland? Also wen siehst du da? Das hat ja auch Leute, die müssen Vorbild sein, die müssen das glaubwürdig vertreten können, die müssen diese Persönlichkeit auch mitbringen. Wer macht's? Ist es doch Jens Spahn?
Ja, die Frage nach politischen Akteuren ist immer eine ganz, ganz schwierige, weil man dann quasi von der Analyse auf das Persönliche kommt. Ich glaube aber schon, dass es zum Beispiel politische Akteure gab, die das getan haben. Robert Habeck zum Beispiel fand ich interessant, wie er sich hingestellt hat und gesagt hat, dass er mit dem Heizungsgesetz einen Fehler gemacht hat. Und ich glaube, der Grund, warum es auch so eine polarisierende Figur ist, ist genau aufgrund dieser Fähigkeit, auch Verantwortung zu übernehmen. Manche Leute kritisieren ihn deswegen ganz, ganz scharf und andere Leute lieben ihn, weil er genau das tut.
Ja, genau.
Aber das ist eine Figur, die das tut, meiner Ansicht nach. Aber dass in Deutschland, in der Parteienlandschaft wahnsinnig was im Gange ist, zeigt sich auch durch den erfolglosen Aufstieg des BSWs, wo man versucht hat, diesen Populismus quasi in einen Linkspopulismus.
Und an der Figur Sarah Wagenknecht eben auch zu orientieren.
Sarah Wagenknecht. Nur die politischen Akteure, die heute Veränderung versprechen, sind schon so lange Teil des politischen Systems, dass sie quasi keine Glaubwürdigkeit mehr haben, eben diese Veränderung herbeizuführen. Und ich glaube, dass es am Ende tatsächlich auch darum gehen muss, neue politische Gesichter, unbelastete politische Gesichter zu haben, die glaubwürdig für das stehen können, was sie dann auch propagieren und sich nicht immer nur in Worthülsen
Was ja auch wieder heißt, so einen konstruktiven Populismus braucht es dann, Stichwort Figur von außen. So, ne, das ist dann wieder, dann da gleichen sich ein bisschen die Muster, wie immer. Die Methode ist nicht das, was negativ oder kritikwürdig ist, sondern was du damit machst.
Genau, Populismus als Korrektiv für die Resilienz der Demokratie. Populismus als Fieberthermometer. Populismus als inhärenter Teil der politischen Logik.
Jetzt fliegst du gleich, wir sitzen gerade in Zürich im Studio und du hast das als Zwischenstopp für uns eingebaut, du fliegst gleich zurück nach Washington. Wir haben jetzt immer auch versucht, das, was in den USA stattfindet, auf Deutschland zu übertragen, weil wir immer so sagen, ja, guck mal nach Amerika, dann ist das in 10 Jahren bei uns. Ist das eigentlich richtig? Also wir versuchen das ja immer, auch weil wir da hingucken, oder ist nicht auch das nochmal überdenkenswert, weil vielleicht auch die Orientierung daran uns den Blick auf eigene Lösungen und Wege verstellt?
Ja, ich hoffe.
Oh, das ist deep.
Das ist deep, absolut. Jetzt zum Abschluss.
Jetzt wird's noch deep. Jetzt wird's deep.
Ich glaube, dass viele Sachen ähnlich sind, dass aber auch viele Sachen grundverschieden sind. Und dieser Grundsatz, dass tatsächlich Debatten und Trends später mal nach Europa überschwappen, war in der Vergangenheit in vielerlei Hinsicht richtig, war aber in der Vergangenheit auch in vielerlei Hinsicht falsch. Donald Trump, meiner Ansicht nach, ist viel mehr Symptom als Ursache, eben gesellschaftlicher Eskalationsprozesse. Und die Debatten, die in den USA geführt werden, sind ähnliche, die in Deutschland und Europa geführt werden. Wir haben über Systemresilienz gesprochen, wir haben über die Notwendigkeit des Deliverance gesprochen, also dass ein System am Ende tatsächlich den Leuten ein besseres Leben generieren muss. Das ist in Amerika eine sehr ähnliche Debatte. Und auch die Identitätskrise des linken Amerikas, der Demokraten, ist meiner Ansicht nach vergleichbar mit der Identitätskrise der Sozialdemokratie in Europa oder in Deutschland im Speziellen. Nämlich, dass die Leute, die früher linke Politik gewählt haben, Sozialdemokraten waren, ja in großen Scharen zu den Populisten abgewandert sind. Und für diese politischen Wandel Verachtung übrig zu haben, ist mit Sicherheit keine Strategie, diese Leute wieder zurückzugewinnen, in die demokratische Mitte wieder zu hegen.
Aber das heißt, der Blick in die USA kann schon insofern helfen, als dass man sieht, jetzt gerade ist das ein bisschen weiter im Fieberthermometer vielleicht fortgeschritten und man sieht aber, welche Debatten da gerade geführt werden. Wenn man die überträgt und antizipiert und dann in andere Bahnen lenkt, dann hat man schon die Chance, so eine Entwicklung auch noch anders zu gestalten. Das ist sozusagen das.
Ich würde es als Negativbeispiel betrachten, dass es, dass man sieht, wie man es nicht machen sollte. Gerade auch
was natürlich unsere Haltung zu den USA auch verändert. Ne? Also bislang war es eher, natürlich hat sich das differenziert über die Jahre und es ist auch nicht immer das glorifizierende Beispiel, aber ich glaube, es gibt immer noch und gab lange dieses Gefühl von, hey, da gucken wir rüber und es ist toll und jetzt muss ich das differenzieren auch in dem Blick, vielleicht ist es auch ein Stück emanzipieren. So.
Ja, es ist wie in jeder Beziehung. Irgendwann kommt die Emanzipation. Aber vielleicht nochmal auch als Abschluss. Ich glaube, dass die zentrale Frage der nächsten Dekade wahrscheinlich ist, wie die Rekonstruktion ausschaut. Ich glaube, dass das System an Legitimität verloren hat. Das heißt nicht, dass die Demokratie an sich als an Legitimität verloren hat, sondern
wie sie umgesetzt wird,
hat an Legitimität verloren, weil sie nicht mehr das schafft zu liefern, was früher möglich war. Und die zentrale Frage wird sein, ob die politischen Verantwortungsträger, das jetzt in den USA ist, wo Populisten schon an der Macht sind, aber auch in Deutschland, wo quasi es so 5 vor 12 ist, und die Regierung, glaube ich, auch weiß, dass wenn sie das jetzt nicht schafft, beim nächsten Mal die AfD wahrscheinlich stärkste Kraft wird, wie sie es schafft, diese Probleme zu lösen. Wenn sie es nicht schafft, sagen wir mal, Donald Trumps Zollpolitik führt zu höherer Inflation und dergleichen. Und er schafft es nicht, die Leute, die ihn aus Frustration gewählt haben, ein besseres Leben zu generieren. Dann ist die zentrale Frage, was passiert? Wir haben debattiert, dass wenn Hoffnung enttäuscht wird, sie zu Wut und Ärger führt. Mhm. Aber was passiert, wenn Wut und Ärger auch noch enttäuscht werden? Das heißt, wenn die Abrissbirne durch das System geflogen ist, steht das Fundament noch? Das heißt, sind die demokratischen Grundfeste noch da oder sind die mit abgeräumt worden? Und wenn es darum geht, das Haus neu aufzubauen, wer positioniert sich als glaubwürdiger Architekt des neuen Systems? Und ich würde dafür werben, dass es höchste Zeit ist, dass das politische Establishment, dass traditionelle Kräfte diese Glaubwürdigkeit wiedergewinnen, um bessere Lösungsvorschläge anzubieten, die ein System nachhaltiger gestalten können, als es eben dem Bauherr zu überlassen, der eigentlich nur an der Destruktion interessiert ist. Und das wird die zentrale Frage sein. Daran wird sich entscheiden, ob Demokratien, liberale Demokratien überleben werden oder ob sie mit eingerissen werden und mit was ganz anderem
ersetzt werden. Hat natürlich dann ganz viel auch damit zu tun, wollen die handelnden politischen Akteure genau das erreichen oder geht es auch auf einer individuellen Ebene um Machterhalt? Also muss ich im Zweifelsfall auch meine eigenen Interessen ein Stück zurückstellen, weil das System wichtiger ist oder die Gesellschaft als mein individueller Machterhalt.
Womit wir wieder bei der Übernahme von Verantwortung sind.
Julian Müller-Kahler, du bist beim Think Tank Stimson Center in Washington und warst zu Gast im Machtspiel in Zürich. Ich danke dir für den Besuch.
Thanks for having me.
Sehr, sehr gerne. You're very welcome. Das war Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Brost Stiftung. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, wo Julian genau arbeitet, dann schaut einfach in die Shownotes, da packen wir euch einen Link rein. Wenn ihr uns außerdem sagen wollt, was wir gut oder nicht so gut machen, das könnt ihr am besten per E-Mail machtspiel@nzz.de. Wir sind dann kommende Woche Donnerstag wieder für euch da. Ich bin Sven Preger. Bis dahin eine gute Zeit.